Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, der heutige Sonntag, der hat einen lateinischen Namen, wie so einige dieser Sonntage. Der heutige Sonntag heißt Sexagesimae, das heißt auf Deutsch der 60. Und gemeint ist der 60. Tag ungefähr vor Ostern. In genau 10 Tagen beginnt die 40-tägige Passionsfastenzeit und in 8 Wochen ist dann schon Ostern. Passion und Ostern, die führen uns den Ursprung, die Grundlage unseres Glaubens vor Augen, nämlich die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Sie ist der Grund und der Anker unserer Hoffnung. Christlicher Glaube ist kein Allerweltsglaube, dass man halt sich irgendwie abhängig fühlt von irgendwas oder an eine höhere Macht glaubt. Nein, christlicher Glaube ist ein sehr spezifischer Glaube. Er hat einen sehr besonderen, einen sehr bestimmten Inhalt. Es ist Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen und lebendigen. Und darum ist auch nicht erst Pfingsten, wie man das manchmal so sagt, sondern Ostern, der Geburtstag, das Geburtsdatum der Kirche Jesu Christi. Diese Kirche Jesu Christi ist Christi Leib, weil sie an dem Gekreuzigten hängt und weil sie an ihm hängt, der aus den Toten auferstanden ist. Darum ist diese Kirche auch eine neue Schöpfung. Sie hat Anteil an der neuen Wirklichkeit des Auferstandenen. Sie ist ins Dasein gerufen durch sein heiliges Wort. Und wir haben es gerade in der letzten Strophe gesungen und ich kann euch beruhigen, wir singen auch noch die übrigen Strophen nachher. Wir haben es gesungen in der 6. Strophe des Liedes: Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkauft, mit dem Geiste sie getauft und sie lebet, weil sie glaubt. Und jetzt kann man natürlich sagen, gegen diese Sicht der Kirche Jesu Christi lässt sich viel einwenden, gerade in diesen Tagen. Die Kirche hat eine schlechte Presse, im wahrsten Sinne des Wortes, und das leider nicht ohne Grund. Zu viele schlimme Verfehlungen, zu viele, die sich durch Handeln oder Zuschauen oder Schweigen schuldig gemacht haben. Missbrauch und Streit an vielen Orten. Und dennoch ist und bleibt die Kirche Jesu Christi, was sie seit jeher ist, nämlich eine Wortkreatur, ein Wortgeschöpf, neue Schöpfung, Leib Christi, Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, so haben wir es vorhin ja gemeinsam bekannt. Aber was wir sehen und was wir an schlimmen Dingen auch zu hören bekommen und was Einzelne von uns vielleicht sogar auch am eigenen Leib erlitten haben, das stellt diesen Glauben auf eine harte Probe. Und doch gilt auch im Blick auf die Kirche als eine geglaubte Größe, was vom Glauben überhaupt gilt. Glaube ist Glaube gegen den Augenschein, gegen das, was ich tagtäglich sehe, höre und fühle. Der Glaube, der schaut nicht auf das, was er sieht, was er vor Augen sieht, sondern er hält Ausschau nach dem, der kommt. Der Glaube, der hängt auch nicht an mir und meinen Erfahrungen. Der Glaube hängt an der Wirklichkeit des dreieinen Gottes, der unsere Weltwirklichkeit überwindet. Und das ist das Thema auch des heutigen Sonntags. Von dieser geheimnisvollen Wirklichkeit des dreieinen Gottes haben wir vorhin schon in der Schriftlesung gehört, die für diesen Sonntag vorgegeben ist. Und um diese geheimnisvolle Wirklichkeit des dreieinen Gottes geht es auch in dem Predigttext, der uns für diesen Sonntag 60 Tage vor Ostern gegeben ist. Ich lese uns jetzt aus Markus 4, die Verse 26 bis 29. Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Und er, also Jesus, sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Jesus sprach. So fängt es hier an, und was Jesus hier sagt, das ist irgendwie ziemlich rätselhaft. Also das Bild ist irgendwie klar, aber irgendwie auch wieder merkwürdig. Jesus tut ein weiteres Gleichnis kund. In Kapitel 4 des Markus-Evangeliums haben wir diverse Gleichnisse. Besser gesagt sind es eigentlich Rätselworte, Geheimbotschaften. Denn das sind die sogenannten Gleichnisse eigentlich. Sie sind Geheimbotschaften für Eingeweihte. Und das stellt jetzt vielleicht so ein bisschen was auf den Kopf, was wir vielleicht im Religionsunterricht mal gehört haben. Ja, Gleichnisse hat Jesus erzählt, damit man besser verstehen kann, worum es geht. Pustekuchen. Es sind im Grunde Geheimbotschaften, rätselhafte Worte. So sagt es jedenfalls Jesus selber. Als seine Jünger ihn fragen, das können wir im gleichen Kapitel nachlesen, warum er eigentlich zu dem Volk in solchen rätselhaft andeutenden Worten spricht und was es damit überhaupt auf sich hat, da antwortet Jesu: Euch Jüngern ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Augen hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Könnt ihr nachlesen in Markus 4, Vers 11 und 12. Euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werde. Und damit zitiert Jesus den Verstockungsauftrag. Wir haben vorhin von Jutta gehört, was Verstockung heißt. Zumachen. Dicht machen. Jesus zitiert den Verstockungsauftrag, den der Prophet Jesaja bei seiner Berufung von Gott erhalten hatte. Das können wir nachlesen in Jesaja 6. Und so rätselhaft, so unzugänglich, geheimnisvoll und dem normalen Menschenverstand widersprechend ist eben auch Jesu Botschaft, ja überhaupt sein ganzes Auftreten. Das Evangelium Gottes, das Jesus verkündet und dessen Inhalt letzten Endes er selber ist, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, die stößt eigenartigerweise allenthalben auf Widerstand. Und zwar nicht nur bei Jesu Gegnern, sondern auch und gerade bei seinen Anhängern. Die schärfsten Widersacher Jesu sind ausgerechnet seine Jünger. Sind seine Jünger. Lest die Evangelien. Mit fast niemandem hat Jesus so viel Stress wie mit den Jüngern. Petrus zum Beispiel, der will Jesus mehrfach von dem Weg an das Kreuz abhalten. Und dafür erntet Petrus die allerschärfste Rüge, die Jesus je gegenüber einem Menschen ausgesprochen hat. Geh weg hinter mich, Satan, sagt Jesus zu Petrus. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und ähnlich scharf reagiert Jesus auf zwei andere seiner engsten Jünger, Jakobus und Johannes. Die beiden sind sauer, weil man ihnen unterwegs die Gastfreundschaft verweigert. Und so machen sie Jesus einen Vorschlag. Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Ich weiß nicht, ob wir das manchmal auch fühlen, dass wir sagen, am liebsten würde ich mal hier richtig reinhauen. Was sagt Jesus? Da wandte er sich um und wies sie scharf zurecht. Und das Wort, was dort steht, das wird im Alten Testament verwendet, wenn Gott dem Satan die Leviten liest. Er tadelt sie. Auch und gerade Jesu Jünger erfassen Jesus selber und seinen Auftrag erst dann, als Jesus ihnen als der Auferstandene in seiner wahren Wirklichkeit begegnet. Vor Karfreitag und Ostern sind alle gleichermaßen blind und verstockt, sind zu für die Wirklichkeit Gottes. Und zwar Jesu Gegner und seine Anhänger, seine Jünger. Und das ist bei uns nicht anders. Erst durch das göttlich beglaubigte Zeugnis von der Auferstehung des Gekreuzigten kommt Licht in unsere finsteren Herzen, in unsere harten Herzen, in unsere zuhenden Herzen und in unsere bösen Gedanken. Und so müssen wir auch dieses Gleichnis ganz von Ostern her lesen, von der unbändigen Lebenskraft des Gekreuzigten her. Sonst werden wir, genauso wie die Jünger vor Ostern, nichts begreifen und lauter falsche Schlüsse ziehen, die uns und unseren Mitmenschen schlimmen Schaden zufügen. Und deswegen lasst uns noch einmal mit österlicher Freude, mit Zuversicht auf dieses Gleichnis hören. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag. Und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre und dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. In diesem Gleichnis, wie überhaupt im Evangelium, geht es um Göttliches, um göttliche Wahrheit, die unseren menschlichen Ansichten und Einsichten entgegenstehen und widersprechen. Da haben wir diesen Menschen, der Samen aufs Land streut und dann weiter nichts tut, als abzuwarten und zu schlafen. Ich gebe zu, mir gefällt dieses Gleichnis. Und ich kenne auch einige Jugendliche, denen dieses Gleichnis, glaube ich, gefallen wird, weil es um Schlafen geht. Dieser Mensch, der nicht begreift, nicht weiß, wie das alles zugeht, was da geschieht. Dieses Gleichnis eröffnet uns das Geheimnis des Reiches Gottes. Oder vielleicht besser und nicht nur vielleicht, sondern auch wirklich richtiger gesagt, geht es gar nicht um das Reich Gottes, sondern um die Königsherrschaft Gottes. Das ist eigentlich der Begriff, der hier steht. Ausgesprochen oder unausgesprochen ist die Königsherrschaft Gottes das Hauptthema der Rätselreden Jesu. Der Begriff Königsherrschaft Gottes, der greift die große Erwartung der alttestamentlichen Apokalyptik auf. So nennt man diese theologische Richtung im Alten Testament. Propheten und Seher wie Daniel, Haggai, Zacharia, Ezechiel, Jesaja und auch manche Psalmdichter bezeugen die Zukunftshoffnung, dass Jahwe, der Gott Israels, seine weltweit sichtbare Herrschaft antritt und dass er allein regieren wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und mit dieser Königsherrschaft Jahwes sind einige andere Erwartungen unmittelbar verbunden. Königsherrschaft Jahwes, das heißt zugleich Vernichtung alles Bösen, Neuschöpfung von Welt und Neuschöpfung der ganzen Menschheit. Ewiger Frieden und Geborgenheit in Gottes heilvoller Gegenwart. Auch das, was wir in dieser Schriftlesung vorhin gehört haben, das geht auch in diese Richtung. Mit der Königsherrschaft Jahwes ist verbunden die weltweite Anbetung des einen wahren Gottes. Es ist verbunden die Erwartung des Friedens zwischen den Völkern und des Friedens zwischen Mensch und Tier. Das alles erwarten die apokalyptischen Seher und Propheten des Alten Testaments. Und dann tritt Jesus auf und verkündet das Evangelium Gottes. Die frohe Botschaft, dass jetzt endlich die Erfüllung dieser Erwartung vor der Tür steht. Erfüllt ist die Zeit und herbeigekommen ist die Königsherrschaft Gottes. Vollzieht eine Kehrtwende und glaubt an das Evangelium. Das ist der Kern von Jesu Botschaft. Der dreieine Gott hat eine neue Phase in unserer Menschheitsgeschichte eingeläutet, indem er in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth auf unsere Seite getreten und Mensch geworden ist. Und näher als in dem Mensch gewordenen Gottessohn kann uns die Königsherrschaft Gottes nicht sein. Indem Jesus da ist, ist Gott mit uns. Das ist der Name Jesu, Gott mit uns. Und darum ist es an der Zeit, dass wir unseren menschlichen Sichtweisen den Abschied geben. Es ist höchste Zeit, uns auf das auszurichten, was von Gott her Wirklichkeit wird. Die weltweite Königsherrschaft des Gottes, der lauter Licht und Leben ist. Glaubt der Siegesbotschaft Gottes. Verlasst euch nicht auf das, was ihr seht, sondern auf das, was euch von Gott her zugesagt, gesagt ist. Jesus Christus herrscht als König. Er setzt seine Königsherrschaft durch, ohne Wenn und Aber. Keine Macht der Welt und kein Unglaube, auch unser Unglaube nicht, vermögen den dreieinen Gott aufzuhalten in seinem Handeln dir und mir zugute. Sein Reich, seine Königsherrschaft kommt, unaufhaltsam. Und das ist ja der Kern des Gleichnisses, das Jesus da erzählt. Gottes heilschaffende Königsherrschaft setzt sich ganz von selbst durch, ohne unser Zutun, automatisch. Und tatsächlich steht da im Griechischen genau dieses Wort. Automatisch bringt die Erde Frucht. Und weil das so ist, darum sollen wir an das Evangelium glauben. Gegen alles, was wir sehen. So wie dieser Mensch im Gleichnis, der überhaupt nicht weiß, wie das alles abgeht. Wir sollen uns mit hineinnehmen lassen in die von Gott zugesagte Wirklichkeit und allein darauf bauen. Wir sollen Gott aufs Wort glauben und uns gesagt sein lassen, was von Gott her unverbrüchlich gilt. Gottes Wort ist selbstmächtig, es ist selbstwirksam, es setzt sich durch und es tut, was es sagt. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, das Wort, das aus meinem Munde geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gottes Wort bedarf keiner Aktualisierung und keiner Umsetzung unsererseits. Wir müssen, wir können und wir dürfen ihm nicht auf die Sprünge helfen. Das Wort Gottes widersetzt sich jeder Vereinnahmung. Es ist von uns nicht zu bewältigen, es bleibt frei, genauso wie Gottes Gnade frei bleibt und freisetzt. Das Evangelium Gottes von seiner kommenden Königsherrschaft ist auch keine Anleitung zum Selberbasteln. Das Evangelium ist überhaupt keine Anweisung, sondern eine Zuweisung, eine Hinweisung. Hört her, ich mache alles neu. So heißt es am Ende der Offenbarung. Auch das eine apokalyptische Schrift. Der dreieine Gott legt seine Ehre da rein, dass er selbst und er allein es ist, der seine Königsherrschaft vor aller Augen durchsetzt, und zwar durch sein heiliges und heilschaffendes Wort, dem nichts und niemand widerstehen kann. Und auch wir, ihr Lieben, sind weder Vorreiter noch Spielmacher, sondern bestenfalls Nachfolger. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Wir sind in erster Linie nicht Täter, sondern Hörer. Aufs Hören kommt es an, weil Gott nicht anders handelt als durch sein Wort. Und wir würden das Handeln Gottes gar nicht mitbekommen und gar nicht verstehen. Wir würden es auch völlig fehl einschätzen, wenn wir nicht auf sein Wort hörten und glaubten. Sonst machen wir uns irgendwie eigene Gedanken, wie Gottes Handeln denn aussieht und wo Gottes Handeln vielleicht zu finden ist. Aber wir sind an sein Wort gewiesen. Denn was wir sehen, das entspricht nicht dem, was wir glauben. Und es entspricht nicht dem, was von Gott her die Wirklichkeit ist. Die Königsherrschaft Gottes, die sehen wir jetzt nicht. Und darum kommt es aufs Hören an. Und gebe Gott, dass wir Zuhörer möglichst in der ersten Reihe sind und uns nicht verdrücken, wenn Gott sein heiliges Evangelium hören lässt, wie es im Wochenspruch heißt: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, macht nicht zu, sondern hört zu und glaubt. Denn genau so will Gott von uns geehrt werden, indem wir auf ihn hören, ihm aufs Wort glauben und ihm damit Recht geben, auch wenn alles Sichtbare und alles Fühlbare dagegen steht. In diesem Lied, was manchmal bei Beerdigungen gesungen wird, heißt es am Schluss: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und so gebe Gott, dass wir sein lebenschaffendes Wort lieben, wie wir es vielleicht nie zuvor geliebt haben. Er erhalte uns allen die Gnade, dass wir Kirche des Wortes bleiben und dass bei uns nichts anderes als nur Gottes Wort in allem das Sagen hat, auch in allen praktischen Überlegungen und Entscheidungen unseres alltäglichen Gemeindelebens. Das betrifft auch Fragen, umstrittene Fragen wie dieses Nachbargrundstück beispielsweise. Auch da sind wir bereit, auf Gott zu hören. Auf sein Wort will ich bauen, wenn mir soll's wohl ergehen. Der dreieine Gott bewahre uns, dass alles, wirklich alles, was wir tun und lassen, allein auf sein Wort hin geschieht. Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, nicht weil ich jetzt gerade denke, da ist ein schönes Netz, da könnte man doch was mit machen, oder auch nicht. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. So heißt es in Psalm 119, Vers 11. Und das ist ein Wort, was mir persönlich als Jahreslosung für dieses Jahr gegeben ist. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Das Wort Gottes als eine Waffe und ein Schutz gegen Sünde. Gott schenke uns die Gnade, dass das Wort Christi immer reichlicher unter uns wohnt und auch wohnen bleibt. Er schenke uns, dass wir alle miteinander recht hören, auf dass wir dann auch mit neuer Freude und ja wirklich im tiefen Glauben bekennen können: Ich glaube die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und der Friede Gottes, der unsere Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem siegreichen König und Herrn. Amen.